Das ist der 25. Dezember im Radio für das Wallis, 6 Minuten ab 1. Das heisst, auch heute am Weihnachtstag trinken wir natürlich einen Kaffee. Heute bei uns im Studio haben wir dort Maria Brönnima, Erben von Atersch. Guten Tag, Ol.
Tag, Ol.
Ihr habt zwei Leidenschaften, die aber schlussendlich doch dann wieder in eine Leidenschaft zusammen verschmelzen. Die eine Leidenschaft ist Indien, die andere Leidenschaft ist Puppensammler. Vor 25 Jahren seid ihr zum ersten Mal auf Indien gegangen. Warum eigentlich?
Ja, das war vor 25 Jahren. Da habe ich eine junge Ärztin aus Deutschland kennengelernt. Und Vater Dera, der Vater, war Tropenarzt. Und die Tochter hat natürlich sehr viel mitbekommen daheim über Tropenkrankheiten wie Malaria, Lepra und so weiter. Und dann hat sie das Gefühl, sie müsse nach Indien gehen und dann noch Leute helfen. Und eines Tages liegt der Vater mir an, Vater, und hat gesagt, könntest du auch nicht mit meiner Tochter nach Indien gehen? Die hat den Splin jetzt unbedingt am Britz gehen, für den Leute zu helfen. Und er wollte sie eigentlich von dem abbringen und hätte sie eigentlich nicht gerne alleine gehen lassen. Und dann habe ich mir das überlegt und mit meinem Mann darüber geredet und dann hat er mir gesagt, geh noch mal. Und ich bin dann mit der nach Indien gegangen. Und als wir dann in Indien sind angekommen, hey, wir müssen feststellen, dass Tambrina vor 25 Jahren praktisch keine Infrastruktur war. Die Spitäler waren nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Auch die Sanitätseinrichtungen waren nicht so. Und dann hat sie sich entschlossen, doch nicht in Indien zu bleiben. Und hat sich dann entschlossen, wieder zurückzukommen. Und so sind wir eigentlich fast 3 Wochen in diesem Land umgereist, von einem Ort zum anderen.
Und da hat er dann, aber von diesen 3 Wochen Ferien, ist ja dann schon fast schlussendlich gewesen, hat er eine spezielle Begegnung gehabt.
Ja, da hatte ich ganz eine spezielle Begegnung gehabt. Wir sind dann gerade in das Diwali-Fest reingekommen, das Diwali-Fest, der bedeutendste Feiertag von Indien. Das ist eigentlich das Neujahrsfest von Indien. Und Diwali, das leitet sich ab aus dem Sanskrit. Und das heisst Deepavali. Deepa heisst Licht. Und Wali heisst Reihe. Also Lichterreihe aneinander. Und das kann man ungefähr vergleichen wie hier mit Weihnachten. Da tun sich die Leute auch beschenken und kaufen Süßigkeiten und gehen noch besuchen und haben einfach einen schönen Tag. Und da habe ich einen Puppenspieler kennengelernt, der mit indischen Marionetten gespielt hat. Und das hat mich so fasziniert an dem Tag. Die Puppen haben so wunderschöne Kleider, so Seidenbrokat, also wirklich fantastische Stoffe. Und der Puppenspieler hat die Puppe dann noch ein richtiges Leben eingehaucht. Die haben also, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, in dem Zyklus, die Puppe lebend. Und nach dem Puppenspiel ist dann der Puppenspieler rausgekommen und hat natürlich von allen etwas wollen. Und dann haben wir euch etwas gegeben. Und wir haben ihm damals 500 Rupien gegeben. Wir waren uns nicht bewusst, dass das für den noch sehr viel Geld ist. Das war ungefähr zwischen 15 und 18 Franken. Und dann ist der von Freit auf Knell und hat sich sehr bedankt bei uns und hat uns gezeigt, wir sollen warten. Und dann habe ich gewartet. Und dann ist er rausgekommen und bringt mir einen Puppe, an Maharani. Eine wunderschöne Puppe, die hat so ein violettes Siderbrokatkleid mit Goldstickereien. Und ich war einfach faszinierend von dieser Anlegung und von dieser Machete, von dieser Puppe. Das Kopf war so aus Holz geschnitzt, sehr schön, also wunderbar einfach bemalt. Und er hat mir dann einfach gezeigt, ich soll die Puppe behalten. Wir konnten mit dem nicht gut reden, er hat nicht Englisch kennen und wir haben nicht Hindi kennen, er ist fast nicht verständigen. Und dann war der neben einer, der hat übersetzen konnte, weil ich da einer gestanden war, der Englisch kennen. Und dann haben wir gesagt, wir wollten dem Mann gerne etwas schenken, was wir dem geben für die wunderschöne Puppe. Und dann hat er gesagt, wir sollen ihm, wenn ich bis zum nächsten Mal nach Indien kommen, eine europäische Maharani bringen.
Das war natürlich nicht eine einfache Aufgabe. Was er daraus gemacht hat, darüber reden wir gerade noch ein paar Takte an Musik. Wir sind in der Sendung zum Kaffee. Heute am Weihnachtstag mit uns im Studio ist Maria Brönnima Erbo von Atersch. Wir haben es gerade vorgekehrt. Vor 25 Jahren hat sie die Leidenschaft an Indien und auch die Leidenschaft an eine Puppe gefunden. Und zwar ist das in Indien in einem Fest passiert, wo ein Puppenspieler so ein Stück vorgeführt hat. Und der Puppenspieler hat auch danach eigentlich gefragt, ob ihr ihm von Europa eine Puppe könntet zurückbringen. Ihr habt es gemacht und das täuscht mich. Ist aber ganz speziell. Wenn mir ein Welt in Indien würde sagen, bringt mir eine Puppe von Europa. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Warum hat es hier gemacht?
Ja, das war so. Ich war dann auf dem Flug zurück und da hat mich das einfach irgendwie sehr stark innerlich durcheinander gebracht, weil der mir die Puppe geschenkt hat. Und ich habe ihm das praktisch versprochen, dass ich die Puppe wieder bringe, falls dass ich wieder nach Indien komme. Haben wir aber auch gesagt, vielleicht komme ich dann immer, je nachdem. Aber ich hätte mir dann wahrscheinlich eine geschickt. Ich bin dann zurückgekommen und habe eine Puppenmacherin aufgesucht. Ich habe mich dann sofort auf Zürich gemacht, überall, wo die Puppenkünstlerinnen waren, und habe dann auch eine gefunden. Und bin dann zu der gegangen und habe der meinen Wunsch geäussert. Und sie hat mir so eine Maharani, also so eine Königin aus Europa, fertiggestellt. Ich habe ihr die wunderbaren Brokatstoffe gegeben und habe gesagt, wir sollten in diesem Puppe auch noch ein wunderbares Kleid anlegen. Also wirklich, das ist fantastisch ausgesehen. Dann war die Puppe fertig und ich bin nach Hause und dachte, jetzt tue ich die mal auf die Zita. Und wenn jemand nach Indien geht, nimmt er die mit auf Indien oder ich bringe sie dann selber. Und dann hat sich das aber nicht lange auf sich warten. Dann habe ich von Indien einen Brief bekommen. Und während der ersten Reise habe ich hier einen Steinhändler kennengelernt. Und der hat mir ganz einen netten Brief geschrieben und hat mir geschrieben, seinen Sohn heirat. Er lade mich zu der Hochzeit ein. Mhm. Und dann habe ich gefunden, jetzt ist gerade eine gute Gelegenheit, die Puppe mit mir abzunehmen für die indische Hochzeit. Und so bin ich dann wieder zurück nach Indien gegangen mit der Puppe. Und habe dem Puppenspieler die europäische Puppe gebracht und der hat eine wahnsinnige Freude gehabt.
Was hat er gesagt? Wie wisst ihr noch die Reaktion von ihm?
Ja, er hat die Augen voll ins Wasser gehabt und hat mir gesagt, er würde die Puppe sofort in sein Puppenspiel integrieren und hat das auch gemacht. Und hat dann mit der Wieso Maharani hat er dann hier angefangen zu spielen und es sind rundum sind plötzlich x Häufe Leute schauen, weil das war für die etwas Fremdes, für die ein Exot. Mhm. Und er hat mir nachher gesagt, zwei, drei Jahre später, hat er mir gesagt, seitdem dass er die Maharani aus Europa hatte, hat er immer die Vorstellungen voll gehabt.
Mhm. Und so das war eine richtige Attraktion auf einmal.
Jawohl, und so konnte er gut leben.
Die Puppe, die er eben geschenkt hat, wo ist die heute?
Die hängen daheim in meinem Haus, die hat hier einen Ehrenplatz bekommen. Die habe ich noch heute.
Und das ist nicht der einzige geblieben, weil in der Zwischenzeit habt ihr auch eine richtige Leidenschaft entdeckt im Puppensammeln. Wie müssen wir sich das vorstellen, wenn man zu einem heimkommt? Also da, ihr habt mir vorher gesagt, 40 Puppen hängen da umeinander.
Ja, also die Heiche und nicht nur die Stände überall und die sitzen da. Mich hat der Puppenvirus so richtig gepackt und dann habe ich dann angefangen umzusuchen bei den Puppenkünstlern, wer spezielle Puppen herstellt. Weil ich habe nicht nur eine Puppe, wollen, eine maschinelle Puppe, ich habe eine Puppe, wollen, die Leben hat, die einen Ausdruck hat, die einen Liebreiz ausstrahlt. Und ich habe dann auch Puppenkünstler gefunden, die das gemacht haben. Zum Beispiel der Thomas Becker von Deutschland, das war ein hervorragender Puppenkünstler. Und der war mehr oder weniger spezialisiert gewesen, also auf Prinzessinnen. Und dann habe ich dann auch bei dem Puppen gekauft, habe aber die Kleider selber gemacht, weil ich die Kleider selber machen wollte und ich habe mir die Puppe einfach im Kopf vorher schon vorgestellt, wie die am Schluss so aussehen. Und da hat wirklich alles so stimmen. Das Kleid, die Strümpf, die Unterhose, das Unterhemd, einfach alles. Die Spitze und alles. Und es war nicht immer einfach gewesen, sagen wir, wenn man Accessoire gesucht hat, dass man die auch gerade bekommen hat. Da hat man dann auf Flohmarkt gehen oder eben in Antiquitätenläden, dass man das die entsprechenden Sachen bekommen. Und das grosse Problem waren die Schuhe. Weil ich habe versucht, die Schuhe selber zu machen, aber das ist nicht gut gegangen. Und dann habe ich ein Inserat aufgegeben und habe einen Schuhmacher gesucht, ob man mir helfen könnte, für die Schuhe zu machen. Und in der Schweiz hat sich niemand gemeldet. Und dann bin ich dann durch eine Puppenkünstlerin aufmerksam gemacht worden, dass in Frankreich solche Schuhmacher gibt, die auch Puppenschuhe macht. Da habe ich dem geschrieben und der hat mir gesagt, ich soll ihm das Mess schicken, ein Foto schicken von einer Puppe und meine Vorstellungen. Und dann mache er mir die Schuhe. Und so habe ich dann in Frankreich einen Schuhmacher gefunden, der mir die Puppenschuhe hergestellt hat. Dass wirklich jedes Detail nachher gestimmt hat.
Welche fünf Puppen gefällt dir am besten?
Ja, das kann ich nicht so sagen. Mir gefallen alle Puppen am besten, aber die Puppe, die mir am meisten ins Herz gewachsen ist, ist die von Indio. Mhm. Try looking at tomorrow. Not yesterday.
Die Zeit vergeht schnell mit dem Kaffeegast von heute. Maria Brönnimann-Erben hat während der letzten halben Stunde erzählt über ihre Leidenschaft Indien und über ihre Leidenschaft vom Puppensammeln. Ja, Puppensammeln gibt mir irgendwie gerade Stichwort zur nächsten Frage. Ich stelle mir das irgendwie so vor, es ist eine verträumte Welt, aber mit eben daheim und mit so Haufen Puppen. Seid ihr eine Träumerin?
Ja, hier und einmal bin ich schon eine Träumerin. Aber es ist ja gut, wenn man träumen kann. Träumen hat auch etwas Positives und nicht nur Negatives. So ein schöner Träum ist doch etwas Schönes.
Ist das vielleicht auch etwas, was man braucht, wenn man auf Indien geht? Weil wenn ich auf Indien gehe, dann habe ich irgendwie ein Bild von zwei verschiedenen Welten vor mir, die voranstossen. Das ist auf der einen Seite das Bild vom Reichtum, auf der anderen Seite das Bild von der Armut. Ihr geht seit 25 Jahren immer wieder auf Indien. Was habt ihr für Bilder in eurem Kopf?
Ja, das ist so. In Indien gibt es eine sehr grosse Armut, aber gibt auch sehr grossen Reichtum. Und ich muss einfach sagen, in Indien ist das ganz anders organisiert. Da war ja früher das Kostenwesen. Und das Kostenwesen ist eigentlich jetzt von der Regierung abgeschafft. Aber die Leute, die leben nur nach dem Kostenwesen. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand in einer Unruhkaste geboren ist oder bei den Unberührbaren, bei den Shudras geboren ist, dann tut er das akzeptieren, dass er da drin ist geboren und dann tut er so gut, als er kann sein Leben da drin leben und denkt dann, wenn er hier ein gutes Leben führt, dass er dann im nächsten Leben auf eine höhere Stufe kommt und dass es dann ihm eigentlich finanziell besser geht. Und so tut eigentlich jeder Inder dann drinnen sein Leben akzeptieren und respektieren. Und was euch ist in diesen grossen Städte wie Delhi, Jaipur, Jodhpur, da gibt es überall die grossen Sikhs-Küchen. Und die Sikhs, das sind ja sehr tüchtige Geschäftsleute in Indien. Die haben da die grossen Küchen unterhalten, die ungefähr am Tag 650'000 Essen ausgeben und für die Armen. Aber da kann jeder gehen. Da kann zum Beispiel auch ein Europäer gehen. Also jeder. Die können jeden bedienen. Und die Leute, die da das sie kochen und backen, das Brot backen, die arbeiten da alle freiwillig. Das ist also eine Art ein Sozialsystem, wo die Reichen für die Armen etwas geben. Und auch die Reichen denken dann wieder einen Vorteil, wenn sie sterben und im nächsten Leben wieder auf die Welt kommen. Das ist dann wieder noch ein besseres Leben haben. So läuft das dann bei ungefähr ab. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel euch in diesen Vorstädten, die Leute, die hier in einem Zelt wohnen, und ich habe euch mit denen geredet. Und ich habe euch mit denen Leuten geredet, die hier in der Schweiz in Armut leben. Und ich muss eigentlich sagen, die Armut, die die Leute hier in der Schweiz haben, ist noch fast schlimmer als die Armut in Indien. Weil in Indien ist ganz ein anderes Klima. Mhm. In Indien haben die Leute, wie soll ich sagen, eine ganz andere familiäre Struktur. Die werden von der Familie getragen. Und die Schieber kommen dann, wenn sie zum Beispiel betteln, was ja eigentlich organisiert ist in Indien, zu den Reichen, die geben eigentlich immer etwas. Und wenn jemand Hunger hat und geht zu jemandem und verlangt irgendetwas, so bekommt er es also euch. Das ist also nicht so, dass man immer nur meint, der Inder oder in der Welt, die Leute leiden alle Hunger. Es ist also nicht so.
Jetzt muss ich gleich mal unterbrechen, weil jetzt habe ich es genug. Ihr erzählt hier in einem Wort von Indien. Und vorher hat er mir gesagt, obwohl er eben schon seit 25 Jahren immer wieder auf Indien geht, kennt er Indien nicht.
Nein. Also das ist so, ich gehe schon seit 25 Jahren auf Indien. Und wenn mir ein Europäer sagt, er kenne Indien kennt man nie. In Indien muss man in die Kultur reingeboren werden. Und wenn man da nicht reingeboren wird, kennt man das Zeug nur oberflächlich. Da muss man also wirklich reingeboren sein, dass man das dass da auch lebt.
Mhm. Was wollt ihr denn von Indien noch unbedingt wissen, von der Rabo bis jetzt noch nicht entdeckt hat?
Ich wollte eigentlich von Indien noch viel wissen, aber jedes Mal, wenn ich in Indien gehe, treffe ich wieder irgendetwas Neues an.
Das macht es vermutlich auch so spannend.
Das macht es so spannend und das ist natürlich immer unerwartet, oder? Wenn da wieder etwas kommt, was man noch nicht kennt.
Maria Brönnimann, merci vielmals, dass ihr während der letzten halben Stunde zu Besuch war, hier bei uns auf RRO, dass wir über eure Leidenschaft, aber über das Puppensammeln, aber auch über Indien haben dürfen. Es ist Weihnachten und ich glaube, passend dazu haben wir euch noch einen indischen Spruch, ein indisches Gedicht bereit, das doch eben gerade besonders gut in die Weihnachtszeit passt.
Ja, ich wollte mich mit dem indischen Gedicht von den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden und alle schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Lichte des Tages zeigt sich der Schatten der Täuschung, in der Dunkelheit der Nacht erkennt man das eigene Licht. Im Morgenrot berühren wir unsere Seele und erfahren uns als Liebe. Und in Indien sagt man Christmas Mubarak, das heisst schöne Weihnachten.